mir, an euch alle noch. Ich hoffe, dass meine Stimme heute so weit hält. Ja. Ja, in dem Lied haben wir gerade singen dürfen, dass der Herr treu ist, auch wenn ich schwierig bin. Ja. Und ich denke, jeder von uns ist auf seine Art und Weise ein bisschen schwierig. Ja. Wir stellen es vielleicht an uns selber gar nicht so fest, aber andere meinen es an uns festzustellen. Ja, und so gibt es in dieser Welt einfach immer wieder Schwierigkeiten im Zusammenleben, ja, wo es Probleme gibt und so weiter. Und das Ganze ist jetzt nicht bloß in der Welt so, sondern auch in christlichen Kreisen. Und man kann sich teilweise nicht riechen, man kann meiden einander und so weiter. Und für mich war jetzt die Frage, wie stellt sich Gott denn unser Zusammenleben vor als Christen? Und was gibt er uns? Oder welche Anweisungen gibt er uns, damit dieses Leben einfach auch so gelingen kann, wie er sich das vorstellt? Ja, und dazu schlagen wir jetzt mal das Matthäus-Evangelium auf, wo wir uns schwerpunktmäßig uns jetzt aufhalten, Matthäus 18. Wo jetzt einfach verschiedene Punkte jetzt einfach da rausnehmen aus dem Text, wo der Herr uns bestimmte Anweisungen gibt, wo er uns bestimmte Aufträge gibt und wir uns einfach damit anleiten möchte zu einem Leben in Harmonie und in einem guten Miteinander. Und Matthäus 18, lese jetzt mal die ersten vier Verse. Und da heißt es, in jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Ja, der erste Auftrag, wo wir hier jetzt rauslesen, wo Gott uns gibt, damit ein harmonisches Zusammenleben möglich ist, ist die Selbsterniedrigung. In Vers 4, ja, darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Selbsterniedrigung oder Demut. Ein Kind, das, wo hier jetzt als Beispiel angeführt ist, man soll erwarten wie die Kinder. Das ist das einfach von Haus aus. Ein Kind ist abhängig. Ein Kind ist abhängig von den Eltern oder die einfach bei dem Kind sind. Ja, das Kind, das muss im kleinen Alter gefüttert werden, das muss erzogen werden und so weiter. Und das Kind befindet sich immer in Abhängigkeit. Und in Jesus ist ein ganz großes Beispiel da uns drin. Er war immer in der Abhängigkeit seines Vaters. Er ist in Demut, hat er sein Leben gelebt, er ist herabgekommen auf diese Erde, hat als Diener gelebt, hat sich selber hingegeben, hat sich gedemütigt, ja, wie wir im Philipperbrief lesen. Und er sagt uns auch im Philipper 2, Vers 3, dass wir den anderen höher achten sollen als uns selber. Ja. Philipper 2, Vers 3, achte den anderen höher als dich selber. Ja. Das ist das, was er uns mitgibt. Und diese Demut, das ist das erste, der erste Auftrag oder das erste Gesetz der Liebe. Und Demut ist was, wo jetzt nicht zu verwechseln ist, dass man an sich selber zweifelt. Man muss nicht an sich selber zweifeln, wenn man demütig ist. Demut heißt einfach, dass man sich selber erniedrigt, ja, und klein hält. In der Demut sehen wir die Herrlichkeit Gottes, die in unseren Geschwistern ist. Wenn wir groß von uns denken, dann sehen wir das nicht. Ja. Herr Jesus, der verherrlicht sich in jedem Einzelnen von uns, ja, wo ein Kind von ihm ist. Und bringt seine Herrlichkeit damit zum Ausdruck. Und die Jünger, die haben ganz anders gedacht. Gell? In Vers 1, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Bei ihnen ist es darum gegangen, ja, wer ist denn groß? Die Jünger, die wollten einfach vorne dran sein. Und das ist unsere Natur, die in uns drin ist, vorne dran sein zu wollen. der Erste sein zu wollen, der Größte sein zu wollen. Vorne zum Stier. Ja. Dominant zum Sein. Zu regieren und so weiter. Ja, aber Jesus sagt ganz was anderes. Darum, Vers 4, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Ja. Abhängig zu sein von Gott, diese Abhängigkeit zum Seher, aber auch Abhängigkeit zu den Geschwistern, ist ganz wichtig. Abhängigkeit zu den Geschwistern, Seher, zu sehen. Keiner von uns kann ein Gott wohlgefälliges Leben führen, von sich alleine aus. Wir brauchen den Herrn, ja, wo wir einfach mit ihm kommunizieren, wo er zu uns kommuniziert durch sein Wort. Aber wir brauchen auch die Geschwister. Und das muss uns bewusst sein. Wir brauchen die Geschwister. Gemeinschaft ist eine der Grundsäulen der Gemeinde. Wenn die Gemeinschaft nicht da ist, dann funktioniert das Christenleben nicht. Man kann schon eine Weile irgendwo alleine sein Christenleben leben, aber was passiert da? Ja? Irgendwo wird man eigenbrödlerisch und so weiter. Es funktioniert nicht richtig. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander die Ermahnung, die Ermunterung, den Trost und so weiter. Wir brauchen einander. Und das darf uns einfach bewusst sein, dass es wichtig ist, ja? Dass man Geschwister einfach zur Seite hat. Wir sind abhängig voneinander. Und Paulus bringt es oft zum Ausdruck. Er dankt seinen Geschwistern. Wenn man die Briefe liest, er dankt immer wieder für das und jenes. Und er bittet auch um Gebet, dass das Wort weiter verkündigen kann und so weiter. Er sieht sich immer in der Abhängigkeit, ja, auch von seinen Geschwistern, dass die ihn unterstützen, dass die mit ihm sind. Ja. Und das ist diese typische Kindeshaltung. Ja. Diese Abhängigkeit zum Seher. Und auch dankbar dafür zu sein, dass man abhängig ist. Ja, wie gesagt, in unseren Geschwistern dürfen wir den Reichtum Christi erkennen. Ja? Weil Gott hat sich in jeden Einzelnen in uns hineingelegt, ja, zu einem Stück. Und da dürfen wir seinen Reichtum erkennen. Ja, der erste Auftrag an uns, Demut oder Selbsterniedrigung. Ein zweiter Auftrag, den finden wir dann in Vers 5. Und dann heißt es da weiter in dem Text. Und wenn jemand ein solches Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt er mich auf. Wenn jemand ein solches Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt er mich auf. Ich habe es jetzt mal genannt, Aufnahme und gegenseitige Annahme als zweiter Punkt. Wir haben oft Schwierigkeiten, mit uns gegenseitig anzunehmen. Jeder von uns ist anders, ja. Der hat die Charaktereigenschaften, der andere hat andere Charaktereigenschaften, von Gott gegebene Charaktereigenschaften, und trotzdem haben wir Schwierigkeiten damit, dann einfach so miteinander zurechtzukommen. Wir finden uns nicht immer sympathisch, ja, kommen da mit allen Geschwistern gleich gut aus, manchmal eben aufgrund dieser Andersartigkeit, gell. Problematisch wird es dann, wenn man einander meidet, wenn man mit dem anderen dann, wenn man den abstoßend findet und einfach nicht zurechtkommt. Ja, was heißt das? Das Aufnehmen oder auch das, ich habe es jetzt auch Annehmen genannt, gell, was hier jetzt drin steht. Wenn jemand ein solches Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt er mich auf. Aufnehmen heißt, oder annehmen heißt, den anderen so nehmen, wie er ist. Das heißt annehmen. So wie nehmen wir ist. Mit seinen Eigenschaften, mit seinem Verhalten und so weiter. Egal, ob es positiv oder negativ ist. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen einem Bruder oder einer Schwester ist und einem Freund? Der Unterschied ist, einen Freund, den kann ich mir selber aussuchen. Aber ein Bruder oder eine Schwester kann ich mir nicht selber aussuchen. Die steht der Herr mir zur Seite. Ja? Die gibt der Herr mir. Und ich darf lernen, diesen Bruder, diese Schwester zu lieben. Ja? Und wie wir alle wissen, ist das nicht immer ganz einfach. Weil wenn man sich mal eine Weile kennt oder so, dann weiß man, der hat die Marke und die hat die Marke irgendwie ist es auch schwierig, einfach zusammen zu sein. Ja? Aber wir dürfen lernen, einander zu lieben, ein Ja zu haben, genau auch für diese Geschwister, die jetzt einfach ein bisschen anders sind wie ich. Ja? Wir sagten, dass ich richtig bin, in meinem Verhalten, in meinem, so wie ich mich gebe und so weiter. Ein Ja zu haben, genau für diese Geschwister. Lesen wir dazu noch einen Text aus dem Römerbrief, Kapitel 15. In Römer 15 lese ich die ersten 7 Verse. Und da heißt es: Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat zu Gottes Herrlichkeit. Nehmt einander auf, ja, wie auch der Christus uns aufgenommen hat, ja, zu Gottes Herrlichkeit. Wie hat denn Jesus uns aufgenommen? Wie hat Jesus uns aufgenommen? Jesus hat uns zu sich gezogen, da wo wir nur weit weg waren von ihm, nichts wissen wollten, in der Sünde gelebt haben und so weiter, hat er uns schon gezogen. Ja. Und erst, als wir dann unsere Schuld vor ihm bekannt haben und hat er uns errettet und erlöst, aber zuvor hat er uns schon praktisch gezogen und an uns geliebt und an uns gewirkt. Ja. Er hat uns neues Leben gegeben, neues Leben geschenkt, ein völliges Ja geschenkt, ein völliges Ja zu jedem von uns. Jeder, der nach Jesus Christus aufgenommen hat, hat das völlige Ja praktisch, ja, zu dir, zu mir. Haben wir für jeden Heiligen, für jeden Gläubigen ein Ja? Von Herzen ein Ja? Können wir ihn aufnehmen, wie Jesus Christus ihn aufgenommen hat? Ja. Ja, das Ganze, das gilt natürlich auch, das ist nicht bloß ein Miteinander in der Gemeinde, natürlich auch im persönlichen Rahmen, im Haus, in der Familie. Ja. Manche von uns, wo geheiratet hat, dem sind vielleicht erst im Nachhinein so meine Sachen aufgefallen an seine Frau und seinen Mann, die wo denkt hat, oh, das, wenn ich gewusst hat. Ja, und was dann? Dann heißt es, dieses Ja zu finden. Ja? Wie der Christus ein Ja zu uns gefunden hat. Ihn wirklich anzunehmen. Ja? Und das kann manchmal schmerzig sein. Aber das sind wir gefordert. Gell? Das sind wir einfach gefordert. Der Herr sagt es. Ja. Und wir dürfen einfach nicht sagen, ja, der ist mir nicht sympathisch oder sonst was. Bin nicht auf seiner Wellenlänge, weil der hat ganz andere Interessen. Weil die spielen aber Fußball oder so und die andere, was weiß ich, Handball oder ohne Basketball. Da gibt es Grüppchen vom Basketball und Grüppchen vom Fußball. Nichts jetzt, wenn man zusammen Fußball spielt oder so, versteht es mir jetzt nicht falsch oder Basketball, aber wenn nur immer dieser Haufen zusammen ist, dann ist da ein Problem da. Wir dürfen Freude an allen Geschwistern haben. Ja? Und nicht, lassen wir das nicht zu, dass sich eben Grüppchen bilden. Wir sollen nicht uns selber zu Gefallen suchen, ja? Wie es am Anfang heißt, sondern in Vers 2, 15, Römer 15, Vers 2, jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten zur Erbauung. Also es geht nicht um mich, um meine Verwirklichung, ja? Sondern um den anderen. Es geht immer um den anderen. Liebe heißt, dem anderen zu gefallen, ja? So wie Jesus Christus das vor uns gewirkt hat. Und dieser Punkt, der hat ganz eng was mit dem Punkt 1, was ich vorher genannt habe, mit Demut, mit Selbsterniedrigung zu tun. Ja, einander aufnehmen oder einander annehmen. Ein dritter Auftrag, wo der Herr uns gibt, damit unser Zusammenleben funktioniert, ist dann in den weiteren Versen, in Vers 6 bis 10 vom Matthäus-Evangelium, von unserem Text, Matthäus 18. Matthäus 18, Vers 6 bis 10. Und da heißt es: Wenn aber jemand einem dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt der Verführungen wegen, denn es ist notwendig, dass Verführungen kommen, doch wehe dem Menschen, durch den die Verführung kommt. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß die Anlass zur Sünde gibt, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist besser für dich, lahm oder als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen oder mit zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, einäugig in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden. Seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet, denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln allezeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmeln ist. In Vers 10 heißt: Seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet. Hier jetzt im Zusammenhang, da geht es ja jetzt um Verführung. Ja. Und wie man mit Verführung umgehen soll und so weiter. Aber dann heißt es in diesem Vers 10 eben: Seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet. Eines dieser Kleinen verachten, was heißt das? Da muss in uns was vorgegangen sein, wo Bitterkeit oder irgendwas da ist gegen irgendeine Geschwister. Ja? Das ist Verachten. Ja? Seht zu, dass ihr niemand verachtet. Und dieses Verachten, das ist natürlich eine Sache, wo ganz klar der Teufel einfach als Ziel hat. Und diese negativen Gedanken, die werden von ihm eingepflanzt, uns eingepflanzt, gell, dass man einfach dann in dieser Art und Weise über Geschwister denkt. Wir müssen da aufpassen, ja, dass der Teufel da nicht diesen Einfluss nehmen kann. Wir haben eine Verantwortung und müssen lernen, auch eine Verantwortung gegenüber unseren Geschwistern zu tragen. Was meine ich jetzt damit? Wenn wir gerade nicht so intaktes Verhältnis zu jemandem haben, dann ist das natürlich ein Punkt, wo der Teufel sehr, sehr leicht sich tut, da praktisch erst diese negativen Gedanken einzupflanzen. Und dieses eine Sache dabei ist, wenn wir selber kein intaktes Verhältnis zum Herrn haben, dann ist ein Symptom, dass ich sehr schnell kein intaktes Verhältnis zum Bruder oder zur Schwester haben kann. Wenn ich selber kein intaktes Verhältnis zum Herrn habe. Wenn ich selber in der geistlichen Krise stecke, dann drückt sich das oft im Verhalten zu Geschwistern aus. Paulus sagt einmal im Titusbrief, Kapitel 1, ich lese jetzt nicht vor, den Reinen ist alles rein. Den Reinen ist alles rein. das Wort Gottes, das reinigt uns, ja. Und wir haben den richtigen Blick für die Heiligen, ja. Wenn wir uns eng am Hand halten, dann haben wir den richtigen Blick. Dann sehen wir unsere Geschwister richtig, dass sie schön sind, dass sie wunderbar sind, vom Herrn so, genau so geschaffen, ja. Und Paulus, der redet einmal im 2. Korintherbrief, ich lese das jetzt mal nur kurz vor, 2. Korinther 8, von seinen Geschwistern, und da sagt er über die Geschwister, 2. Korinther 8, Vers 23, sei es, was Titus betrifft, er ist mein Gefährte und Bezug auf euch mein Mitarbeiter, seien es unsere Brüder, sie sind Gesandte der Gemeinden und dann Christi Herrlichkeit. So redet Paulus von seinen Geschwistern. Ja? Sie sind Christi Herrlichkeit. Er sieht die Geschwister und freut sich. Gell? Er sieht nicht vorrangig die Probleme, sondern er sieht durch Gottes Augen die Geschwister. Ganz im Gegensatz zu uns manchmal, wenn wir die Geschwister vielleicht negativ sehen, dann sehen wir sie nicht durch die Brille Gottes, gell? Dann sehen wir sie durch unsere Brille. Und gerade, wenn wir eben vom Herrn entfernt sind. Ja, die Geschwister als in Christus zu betrachten und Verantwortung füreinander tragen. Ja. Seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet. Wie gesagt, hier geht es jetzt um Zusammenhang, um Warnung vor Verführung, zur Sünde und so weiter. Doch ich denke, wir haben eine weit größere Verantwortung noch füreinander. Es ist nicht, dass man aufeinander aufpasst, dass nicht jemand in Sünde fällt, sondern wir haben auch eine Verantwortung zur Erbauung. Wir haben eine Verantwortung zur gegenseitigen Erbauung. Römerbrief, kurz vor der Stelle, wo ich vorher vorgelesen habe, möchte ich noch ein paar Verse aufgreifen. Römer 14, Vers 19 heißt: So lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und was der gegenseitigen Erbauung dient. Das ist Auftrag, ja? So lasst uns nun dem nachstreben. Nachstreben, also richtig kräftig. Also wir sollen uns darum bemühen, was der gegenseitigen Erbauung dient. Dann aus den Verse, wo ich vorgelesen habe, 15, über 15, Vers 2, jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Es soll unser Herzensanliegen sein, dem anderen in dieser Hinsicht zu gefallen, ja, dass er erbaut wird. Im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 29. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Es gibt noch etliche Stellen mehr im Neuen Testament über diese Erbauung. Das war dreimal rausgegriffen. Was mir auffällt, das ist nicht bloß für bestimmte Leute. Der redet immer zu allen. Ist nicht mein Auftrag, jetzt nur mich um bestimmte zu kümmern, sondern das ist immer auf alle ausgerichtet. Ja, lass mal nicht zu, dass mir irgendjemand von den Brüdern oder Schwestern ein Ärgernis warten. Oder jemand ein Hindernis warten im Glauben, ein Fallstrick oder sogar eine Ursache, dass jetzt jemand jetzt irgendwo ins Straucheln kommt. Paulus sagt mal, dass wir, wenn wir Christen sind, zur Freiheit berufen sind. Diese Freiheit, die dürfen wir einfach nutzen, um unseren Geschwistern zur Erbauung zu dienen, um unseren Geschwistern zur Erbauung zu sein. Wenn ich ein laues Christenleben führe, kann das vielleicht die Ursache mal sein für jemand anderen in der Gemeinde, dass der auch ein laues Christenleben führt, weil er mich zum Vorbild hat. Wie ich lebe, hat Auswirkungen entweder zum Segen oder zum Ärgernis. Entweder dient mein Leben zur Erbauung, zur Auferbauung von jemand, oder es zieht jemand runter. Gibt es die zwei Dinge, ja? Gott hat mich in diese Gemeinde gestellt, ja. Gott hat dich in diese Gemeinde gestellt, damit wir gegenseitig uns erbauen, und da haben wir eben eine Verantwortung drin, wie wir es gelesen haben. Ein vierter Auftrag, den Gott gibt für ein Zusammenleben in Harmonie, ist eine weitere Verse dann in Matthäus 18, und da ist es dann ab Vers 12. Was meint ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins von ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Berg und geht hin und sucht das Irrende? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich sage euch, er freut sich mehr über dieses als über die 99, die nicht verirrt sind. So ist es nicht der Wille eures Vaters, der in den Himmel ist, dass eines dieser Kleinen verloren gehe. Gott will nicht, dass eines dieser Kleinen verloren gehe. Ich habe jetzt den Punkt genannt, einander suchen. Ja, in Vers 12 heißt, er lässt die 99 zurück und sucht das eine, das sich verirrt hat. Und hier geht es jetzt nicht bloß um diejenigen, die wo sich verirrt haben, sondern vielleicht auch diejenigen, die wo gerade schwere Zeiten haben, die betrübt sind, verletzt sind und so weiter. Ja. Ich denke, das gehört alles mit in diesen Bereich dazu rein. Hesekiel, da nimmt er mal falsche Hirten sehr scharf ins Gericht, weil sie nämlich sich nicht um die anderen kümmern, sondern nur um sich selber. Ja. Und genau das macht ihn zum Vorwurf, dass sie sich nicht um die Geschwister kümmern. Früher war es in den Gemeinden oft so, da hat es einen Besuchsdienst gegeben. Aber bei uns war das mal einfach mal aktiver. Und Besuchsdienst ist was sehr Kostbares. Leider ist das jetzt im Laufe der Jahre, jetzt, das ist jetzt leider nicht bloß bei uns so, sondern auch in etlichen anderen Gemeinden, irgendwie so, ja, ein bisschen am Einschlafen. Ja. Dieser Besuchsdienst, der ist richtig kostbar. Ja. Heutzutage ist die Situation ein bisschen anders. Teils von außen, dass die Menschen mehr eingebunden sind von der Arbeit. Teils auch von der ganzen Gesellschaft, sage ich jetzt mal, die wo sich verändert hat. Weil heutzutage ist das, sich gegenseitig besuchen, eigentlich schon, wie sagen, das könnte als lästig aufgefasst werden. Oder es hat sich sehr gewandelt. Früher war das ganz normal. Gell? Da ist man zum Heugarten gegangen, ist man zum Nachbar gegangen und hat am Abend sich noch zusammengesetzt. Oder ist einfach, hat mehr Miteinander gehabt. Und das Miteinander, das wird immer weniger in unserer Gesellschaft. Man verliert sich. Und manchmal wissen wir vielleicht nicht einmal mehr, wo unsere Geschwister wohnen. Ja? Hast du schon bei jedem irgendwo mal zu Hause? Hast du ihn mal besucht, wo wir hier in der Gemeinde ist? Hab's ich gemacht? Und man gedacht, ja. Ja? Da sind wir irgendwo alle gefordert. Ja? Ja, die Zeit für die Gemeinschaft. Jetzt nicht bloß telefonieren oder WhatsApp oder so, das ist ja auch schon eine nette Sache. Aber so ein persönlicher Besuch, der hat nur eine besondere Note. Ein persönlicher Besuch, das ist was, wo man sich in die Augen schauen kann. Und da erkennt man noch viel mehr jetzt als wie durchs Telefon durch. Ja, da sieht man ein bisschen mehr noch. Da kann man vielleicht noch ein bisschen genauer sehen, wie geht es dem anderen eigentlich wirklich, gell? Wenn ich seinen Gesichtsausdruck sehe oder so. Und es ist eine richtig kostbare Sache. Paulus schreibt davon im 2. Timotheusbrief, ich lese mal nur zwei Verse vor. wo er es persönlich am eigenen Leib erfahren hat, 2. Timotheus 1, 16, da heißt es: Der Herr gebe dem Hause des Onesiphorus, Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt, sondern als er in Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich. Paulus war im Gefängnis. Ich weiß nicht, viele waren sich geschämt haben, ja, sind nicht zum Paulus hingegangen, ja, aber der Onesiphorus, der wird hier jetzt so lobend erwähnt, ja, er hat mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt. Und er hat mich eifrig gesucht, ja, und fand mich. Also für den war das jetzt nicht ganz einfach, aber er hat den Paulus gesucht, er hat ihn gefunden und hat den Paulus da aufgebaut durch das, dass er einfach zu ihm gegangen ist, ja, und ihm dann vielleicht da eben noch einen Trost und so weiter mitgeben hat. Er hat mich oft erquickt. Ja. Sind wir unseren Geschwistern eine Erquickung? Suchen wir sie? Oder denkt man, ja, wenn er was hat, dann kann er doch zu mir kommen und er soll halt anrufen oder so, oder soll er mal bei mir vorbeischauen? Die Liebe Jesu, oder die Liebe sucht, so Jesus uns gesucht hat. Lukas 19, 10 heißt, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ja, ja, Jesus, der hat uns gesucht. Der ist uns nachgegangen. Ja, ein fünfter Auftrag, den der Herr uns gibt, den finden wir dann in den weiteren Versen 15 bis 17. Und da heißt es: Wenn aber dein Bruder sündigt, also im Matthäus Evangelium, Entschuldigung, Kapitel 18 wieder, wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm doch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Einander ermahnen und zurechtbringen. Einander ermahnen und zurechtbringen, habe ich jetzt den Punkt mal genannt. Die Liebe übersieht nicht einfach Sünde. Ja. Im Wort Gottes heißt ja, die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu, aber die Liebe übersieht nicht Sünde. Ja. Das ist ganz wichtig für uns. Die Liebe ermahnt auch. Und hier ist einfach die Aufforderung: Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, ja, und überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Also vier Augen, zwei Leute, ja, und dann wird die Sache besprochen. Das Gegenteil davon ist üble Nachrede. Wenn ich jemanden sündigen sehe, aber jetzt mich da nicht aufmache und hingehe, was ist das Nächste, was ich mache? Ich erzähle es irgendjemand anderem aus der Gemeinde. Ja? Ich erzähle es irgendjemand weiter, ach, da und da und der und die und das gemacht und so. Was passiert? Das Ganze läuft weiter, derjenige, diejenige erzählt das Weitere und die ganze Gemeinde weiß es, aber den, wo es betrifft, der weiß es gar nicht. Und das ist furchtbar. Ja? Das ist furchtbar. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh hin. Ja? Und da ist jeder von uns gemeint. Das betrifft jetzt nicht nur irgendjemand, der jetzt Verantwortung hat in der Gemeinde, sondern es sind hier alle angesprochen. Ja? Die, wo es sehen, klar. Wir haben heute Mühe damit, diese Liebe in dieser Art und Weise zu leben. Wir haben heute Mühe damit. Ja? Dinge offen einfach miteinander zu besprechen, weil man Angst hat, dass eine falsche Reaktion vielleicht dann da ist, dass eine Ablehnung da ist, dass die Beziehung darunter leidet, die Beziehung Schaden nimmt, dass man irgendwas verliert dabei. Und wir haben richtig Mühe damit. Und wir reden oft eben mit Drittpersonen hinterherum, als eher mit dem Betreffenden. Und der Herr sagt einfach, wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin. Ja? Und rede mit ihm persönlich. Und geh unter viel Gebet und unter viel Tränen, dass der Herr doch einfach Gnade schenken möge, dass einfach das Gespräch dann wohlwollend ist und dieser Bruder, diese Schwester einfach drauf hört. Und rede in einer feinen Art und Weise. Nicht hart. Rede in einer feinen Art und Weise. Der Jesus hat mit den Menschen in einer feinen Art und Weise geredet. Ja. Ganz wenige Male, wo er hart geredet hat. Ja. Und rede rechtzeitig. Das betrifft jetzt insbesondere natürlich auch die Familie. Ja, nicht, dass du der Kragen einem platzt, wenn um irgendwas aufgestaut ist und man irgendwo, ja, das rauskommt. Wenn das Überdruckventil praktisch jetzt irgendwo zum Funktionieren kommt, dann ist es spät. Ja. Weil da kommen dann Worte raus, die wo man nachher wieder bereut, dass man sie lieber nicht gesagt hätte. Und man redet auch einen Ton, der irgendwo nicht passend ist. Und man redet vielleicht auch hart. Ja. Und man macht viel kaputt dabei. Wir müssen lernen, rechtzeitig in Liebe miteinander zu reden und in Liebe auch einander zu ermahnen und in Liebe auch wieder zurechtzubringen. In Liebe über Sünde zu reden. Und das am Anfang erstmal unter vier Augen. Hab mal von meinem Bruder gehört, der hat folgendes Gebet formuliert, wo er gebetet hat. Der hat so gebetet, hilf meinen Geschwistern, mit mir zu reden und mich auf Dinge aufmerksam zu machen, wo ich es nötig habe. Das finde ich eine total schöne Haltung. Ja. Er betet darum, dass die Geschwister praktisch auch die Freimütigkeit haben, mit mir zum Reden und mich auf was aufmerksam zu machen, da wo ich jetzt einfach falsch bin, da wo ich einfach es nicht richtig mache. Ja? Und wer verheiratet ist, der weiß das zu schätzen. Ich weiß es zu schätzen, wenn der Witwer mich auf bestimmte Dinge aufmerksam macht. Ja? Und das tut dann wirklich gut, wenn man einfach die Dinge dann bekennen kann und einen Handbitter kann, dass er das doch verändert in mir. Ja? Wir brauchen das, diese Veränderung. Irgendjemand muss es uns ja sagen. Klar, wir können es aus dem Wort Gottes teilweise erfahren, aber wir haben auch die Geschwister, wir haben die Ehefrau und so weiter, die uns in der Hinsicht einfach behilflich sein dürfen. Und wir sollten dankbar sein, wenn jemand uns auf einen Schwachpunkt darauf hinweist, ja, in unserem Leben, auf Sünde. Ja, wir sollten wirklich dankbar sein. Ja, und eine feine Art dabei haben, mit Geschwistern, mit dem Ehepartner zu reden, eine feine Art. Ja? So dass es dem anderen nicht weh tut, so dass es dem anderen das leicht macht, auch Einsehen dafür zu haben, zuzuhören und das auch anzunehmen dann. Ja? Und dann der oder diejenige dann dadurch auch wieder dankbar sein darf. Und die Verse 16 und 17, da geht es jetzt um eine unbußfertige Haltung, da, wo wir gelesen haben, wenn er aber nicht hört, so nimm doch einen oder zwei mit dir, ja, und so weiter. Und wenn er aber auf sie nicht hört, so sage es die Gemeinde. Und wenn er auf die Gemeinde nicht hört, so sei er wie ein Heide, ein Zöllner. Diese beiden Verse reden einfach von Unbußfertigkeit. Und diese Unbußfertigkeit ist der einzige Grund, warum jemand jetzt eben aus der Gemeinde eben ausgeschlossen werden kann. Ja, so wie es hier jetzt heißt, sei der wie ein Heide oder ein Zöllner. Unbußfertig, er hört einfach nicht auf das, was ihm gesagt wird. Gell. Ja, die Liebe spricht über die Sünde des anderen, spricht aber auch über die eigene Sünde. Ja. Oft hat man selber vielleicht einen Konflikt jetzt irgendwo auch was dazu beigetragen, also meistens nicht nur bloß der irgendein anderer, sondern hat man selber auch was dazu beitragen und dass es dazu kommen ist und dann ist es eben gut, auch das zu sagen, ja, was ich selber dann verbockt habe, was ich selber falsch gemacht habe. Ja, um uns gegenseitig zu helfen, vor dem Herrn zum Beugen. Ja, unsere Herzensausrichtung soll wirklich danach sein, dem anderen weiter zum Helfen. Ja, dass es ein Segen wird für jeden Einzelnen von uns und natürlich für die ganze Gemeinde. Ein sechster Auftrag, mit dem wir das dann ausschließen. Es gibt noch einen siebten, aber den werde ich dann das nächste Mal behandeln. Den findet man dann in den anschließenden Versen 18 bis 20, möchte ich mal kurz vorlesen. Da heißt es, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen warten von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Da bin ich in ihrer Mitte, Entschuldigung. Hier der Zusammenhang geht es natürlich um diese Gemeindezucht, wie er ausgeübt wird. Und da geht es jetzt hier drum, um Binden und Lösen. Also wenn die Gemeinde, ein Bruder, eine Schwester was auferlegt, bindet, oder wenn eine Gemeinde, ein Bruder oder Schwester etwas löst, das heißt vergibt, weil diese Person eben schon vorher Buße getan hat und die Sünde bekannt hat, ja, dann darf sie die Gemeinde das lösen, also die Vergebung aussprechen. Was hier jetzt mir jetzt da wichtig ist, die Gemeinde soll da eine Einheit sein. Ja. Die soll, so wie es hier jetzt heißt, in Vers 19, halt Vers 20, Entschuldigung, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Ja. Die Gemeinde soll hier im Namen des Herrn Jesus zusammen sein. Ich denke, dass es um die Einheit im Geiste geht. Ja. Und da vor Gott treten und diese Sache dann eben auch vor Gott bringen. Und wie gesagt, es geht darum, nicht dem Teufel da jetzt irgendwo Raum zu geben, dass da Parteiungen oder Gruppierungen oder Spaltungen oder sonst was da hineingebracht wird, sondern es geht hier um diese Einheit. Ja. Und wenn die Gemeinde im Namen des Herrn handelt, dann wird sich der Herr Jesus zur Gemeinde stellen. Ja. Er sagt es hier. In Vers 19, wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen warten von meinem Vater, der in den Himmeln ist. William MacDonald hat es mal folgendermaßen formuliert, wenn die Gemeinde im Namen des Herrn handelt und seinen Willen tut, ist das Siegel Gottes auf ihren Taten. Ja, wenn die Gemeinde im Sinne des Herrn handelt, im Geiste des Herrn handelt, dann ist das Siegel Gottes auf ihren Taten. Ja, und dann ist eine Symphonie da, ein Gleichklang. Ja, und nicht irgendwo was, wo ein Teil so denkt, ein Teil so denkt und dann einfach auch wieder da untereinander Probleme auftreten. Und genau dieses Merkmal dieser Symphonie, sage ich jetzt mal, dieses Einklanges, das war die große Kraft der Urgemeinde. Und da lesen wir mal in der Apostelgeschichte, dass die Gemeinde ein Herz und eine Seele war. Ein Herz und eine Seele. Das sind Worte, die kann man gar nicht ermessen, was es bedeutet, ein Herz und eine Seele. Und in Vers 20, da geht es ja um eine Verheißung, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Diese Verheißung, die nehmen wir oft total gerne in Anspruch, gell, dass der Herr in unserer Mitte ist. Aber wie ist es mit dem Rest jetzt von dem Kapitel, was wir bis jetzt behandelt haben? Diese Verheißung, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich hier in der Mitte, diese Verheißung ist auf diesen Kontext hier ausgelegt. Ja, das steht im Zusammenhang. Er ist nicht automatisch in unserer Mitte, sondern der Herr ist in unserer Mitte, wenn wir das leben, ja, was er uns eben als Auftrag gegeben hat. Dort, wo der Herr regiert, ja, dort ist er in der Mitte. Ja, ich möchte jetzt an dieser Stelle jetzt einfach mal stoppen und den 7. Punkt aufs nächste Mal vertagen. Genau. Und ich denke, es ist was Wunderschönes, einfach, dass der Herr uns die Möglichkeit gibt, ein gutes christliches Miteinander zu leben. Ja. In der Welt, da gibt es wirklich so viel Streit und alle möglichen Probleme, die müssen wir nicht haben, wenn wir einfach dem Wort Gottes, das, was da Jesus uns sagt, einfach Folge leisten. Amen.